aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für diese absolute Klarheit, die du uns geschenkt hast. Herr, wir dürfen es in Demut aussprechen, so klar, wie du dein Wort und deinen Willen, ja deinen gesamten Heilsplan in dieser Zeit offenbart hast, war es noch nie. Herr, du bist treu, du bist wahrhaftig, du hast Großes an uns hier getan. Geliebter Herr, auch heute Nachmittag erwarten wir, dass du gegenwärtig bist. Und wir glauben es, denn du hast es verheißen. Und was du zusagst, das hältst du gewiss. Wir stellen diese Versammlung ganz bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes Gottes. Ganz bewusst unter die Leitung des Heiligen Geistes. Schenke Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Und Gnade, das gehörte Wort zu erleben, dass wir unter der Verkündigung des Wortes das erleben, was gepredigt wird. Herr, wo immer dein Evangelium verkündigt wird, sollen die Dinge geschehen, die in den Evangelien berichtet werden. Denn du bist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Schon jetzt danken wir dir von Herzen für den Sieg und für den Segen, den du uns geben wirst. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Wir haben die erste Predigt des Jahres 1988 eben gehört. Und wir merken, worauf der Heilige Geist den Finger legt. Als wir unter uns Brüdern im Nebenraum beteten, spürte ich aus dem Gebet heraus, dass Bruder Russ mächtig bewegt ist, und ich habe genug Erkenntnis, um zu wissen, dass man den Geist Gottes nicht dämpfen darf. Auch wenn es manchmal ein wenig hart erscheint, es ist die reine Wahrheit. Es ist die reine Wahrheit. Und wer am letzten Sonntag in Zürich war, kann bestätigen, dass ich dort sagte, ich sehne mich nach dem Tage, wo Menschen den Geist Gottes so empfangen wie am Anfang und tatsächlich versiegelt werden, denn ich möchte nicht nur gepredigt haben, ich möchte mit den Leuten, die das Wort aus meinem Munde gehört haben, die Ewigkeit zubringen. Und dazu gehört es, dass wir all die Erlebnisse machen, die als Voraussetzung für die Entrückung, als Bedingungen für die Entrückung im Worte Gottes gefordert werden. Wir haben schon seit einiger Zeit als Brüder auch darüber gesprochen und uns wirklich verwundert, wie es kommt, dass so wenige im wahrsten Sinne biblisch geistgetauft worden sind. Wenn Bruder Russ hier so sehr scharf sagt, dass er von jetzt ab keinen mehr taufen wird, von dem er nicht weiß, dass er ein Erlebnis mit Gott gemacht hat, so muss ich sagen, dass der gleiche Gedanke mich schon seit Jahren bewegt hat. Man muss als Mensch, der andere tauft, wissen, dass der Täufling gläubig geworden ist, biblisch gläubig geworden ist, dass er nicht nur einer Gemeinde beitritt oder dem Worte nachkommt, sondern ein Erlebnis mit dem Herrn gemacht hat. Ich glaube daran, dass eine Reue einem jeden Menschen zuteil wird, nach dem Wort der Schrift aus dem Römerbrief, erkennet, dass der Geist Gottes dich zur Buße leitet. Der Geist Gottes, der während der Verkündigung des Evangeliums gegenwärtig ist, überführt von drei Dingen. Und ich möchte diese drei Dinge lesen, und dann können wir uns daran prüfen, ob der Geist Gottes an uns wirksam war und ist. Und dann kommen wir zurück auf das, was schon bereits angeschnitten wurde. Johannes Kapitel 14, Evangelium Johannes Kapitel 14. Ich bin natürlich auf die Sache überhaupt nicht vorbereitet. Das kommt ganz überraschend für mich. Und trotzdem steht ja das Wort immer noch geschrieben. Jawohl, nein, es ist in diesem Fall Kapitel 16. Evangelium Johannes Kapitel 16. Hier möchte ich von Vers 7 lesen. Lasst uns doch dazu aufstehen, wenn ich darum bitten darf. Johannes Evangelium 16 von Vers 7, ja vielleicht schon von Vers 6. Sondern weil ich dies zu euch gesagt habe, hat die Traurigkeit euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Tröster oder Beistand oder Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, werde ich ihn zu euch senden. Jetzt höret genau zu. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde. Das ist das Erste. Er wird der Welt die Augen öffnen über Sünde. Zweitens, und über Gerechtigkeit. Und drittens, über Gericht. Und worüber und wofür ich noch dankbarer bin, ist, dass diese drei Dinge im nächsten Vers erklärt, in den nächsten beiden Versen erklärt oder in den nächsten drei Versen erklärt werden. Denken wir daran, Und er wird der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht.
Amen.
Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht, und über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir haben an dieser Stätte von Anfang an die Weisung Gottes gehabt, alles, was verkündigt wird, auf die biblische Grundlage zu stellen. Grundsätzlich alles. Hier zählen keine Meinungen, sie mögen noch so alt oder gut sein. Hier zählt nur Gottes Wort. Jetzt möchte ich, dass ihr mit der Hand auf dem Herzen diese drei Fragen dem Herrn beantwortet. Hat der Geist Gottes dir, teure Schwester und lieber Bruder, die Augen öffnen können, dir zeigen können, was Unglaube ist und mit sich gebracht hat und zur ersten Übertretung im Garten Eden führte? Es war der Unglaube dem Worte gegenüber, und der Unglaube leitete zum Ungehorsam und der Ungehorsam zum Sündenfall. Und der Fall war perfekt. Hier steht: Der Geist Gottes, der Heilige Geist, wird der Welt die Augen öffnen über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Habt ihr den Tag in eurem Leben zu verzeichnen, an dem euch bewusst wurde, dass ihr im Unglauben seid und im Unglauben verloren seid und dass euch die Augen geöffnet wurden nach dem Wort unseres Herrn, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in eurer Sünde sterben. Aber wisst ihr von einem Tag, an dem euch durch den Geist verklärt wurde, dass er es ist und dass ihr zum Glauben an ihn als euren persönlichen Erretter gekommen seid? Dann sagt ruhig einmal Amen.
Amen.
Das muss sein. Und besonders schwer haben es Kinder, die im gläubigen Elternhause aufwachsen, die haben es ganz besonders schwer. Sie werden behütet, sie bleiben vor vielem bewahrt, und dann fällt es manchmal schwer, eine klare Linie zu ziehen, das gebe ich offen zu, und ich beuge mich unter das, was recht ist und gesagt wurde. Auch Kinder aus gläubigen Elternhäusern müssen, wie ihre Eltern, wenn sie gläubig waren, Gott in derselben Weise erleben. Und da denken wir an den Ausspruch Bruder Brenhims, den er von David Duplessis übernommen hat, dass Gott keine Enkelkinder hat, sondern nur Kinder. Nach dem Wort der Schrift: Hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Steht sogar im Hebräerbrief. Ihr kennt ja alle das Neue Testament gut Und das alte sicherlich auch einigermaßen. Wir lesen weiter über Gericht. Über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Vielleicht haben wir Gerechtigkeit ausgelassen. Vers 10 steht, über Gerechtigkeit, dass ich zum Vater hingehe und ihr mich fortan nicht mehr seht. Was war geschehen? Göttliche Rechtfertigung war gegeben worden. Durch Kreuzigung und Auferstehung hatte Gott dem Menschen seine Gerechtigkeit wieder zurückgegeben. Und nun ist Christus aufgefahren, um als Hohepriester, als Hohepriester aufgrund seines eigenen Blutes, das er vergossen hat, für uns einzutreten. Aber ich möchte speziell über den einen Punkt keineswegs leichtfertig hinweggehen, der auch betont wurde. Ich glaube an eine Bekehrung mit Tränen, an ein Hinwenden zu Gott mit ganzem Herzen, mit einem Geschrei der Seele. So hab ich das auch erlebt. Aber es kann natürlich sein, dass Menschen Gott auf verschiedene Weise erleben. Deshalb ist es ratsam, dass keiner seine Bekehrungsgeschichte so direkt in Einzelheiten weitergibt, damit andere nicht meinen, das muss jetzt alles so mit mir geschehen, falls nicht, dann bin ich nicht gläubig geworden. Wir sehen sogar in der Heiligen Schrift, manchmal wurden die Menschen erst gläubig und dann wurden sie getauft und dann wurden sie geistgetauft und dann geschah es, während Petrus noch predigte, dass der Heilige Geist fiel über alle, die seine Ansprache gehört hatten. Und da war nicht viel Zeit für sie, das eine oder andere zu tun. Aber der Geist Gottes kam über sie, überführte sie. Sie bekehrten sich, wurden wiedergeboren und geistgetauft in 10 Minuten. Ihr könnt die Predigt lesen. Man hat sie sogar, wer gut lesen kann, in 5 Minuten gelesen. Wenn der Geist Gottes wirklich gegenwärtig ist und wir auf das Wirken des Geistes eingehen, dann brauchen wir keine 100 Jahre, vielleicht auch keine 3 Stunden. Dann kann es in einigen Minuten geschehen. Aber ich erinnere mich selber gern an die Zeiten, wo wir tatsächlich bis 1, 2, 3 Uhr nachts im Gebet waren, bis wir Gott erlebt hatten. Es gab tatsächlich Zeiten, da hat man nicht auf die Uhr geschaut, sondern auf den Herrn gewartet. Und wenn er nicht antwortete, konnte man nicht aufstehen. Man konnte unverrichtete Dinge nicht davongehen. Und ich wünschte, dass der Geist der Gnade und des Gebets über uns ausgegossen werden würde, wie er über Israel gemäß dem Propheten Sacharja ausgegossen werden wird, wenn sie auf den hinblicken werden, den sie durchbohrt haben. Wenn wir auf den hinblicken, der für uns durchbohrt wurde, und wenn wir wissen, was er auf sich genommen hat, dann soll der Geist der Gnade, der Buße, ja, dann soll der Geist Gottes über uns kommen. Und es heißt, sie werden bitterlich weinen und wehklagen, wie man um den Erstgeborenen weint und wehklagt. Christus, der Erstgeborene, starb am Kreuz für dich. Und das trifft unsere Herzen. Das bewegt uns. Und ich meine, das ist es auch, was wir benötigen. Dann wird alles anders. Ich komme noch zu dem dritten Punkt. Falls der zweite völlig geklärt ist, über Gerechtigkeit. Gott hat dem Menschen durch Christus die volle Rechtsprechung und die göttliche Gerechtigkeit zurückgegeben. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes Gewand. Aber die Gerechtigkeit Gottes, die wir durch Christus empfangen haben, ist die Rechtschaffenheit der Heiligen. Ich werde es euch vorlesen aus der Offenbarung, wahrscheinlich im 19. Kapitel. Wie ich sagte, ich bin ja gar nicht darauf vorbereitet. Irgendwo muss es hier stehen. Offenbarung, Kapitel 19. Und denkt daran, hier wird die Braut beim Hochzeitsmahl des Lammes beschrieben. Ich lese, ja, von Vers 6. Dann hörte ich ein Getön, das klang wie der Jubel einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Krachen starker Donnerschläge, als sie riefen, Halleluja, der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und es ist ihr verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich bedeutet die Gerechtigkeit der Heiligen. Amen. 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 Diese Schar im Himmel, die Braut des Lammes, hat die göttliche Gerechtigkeit bekommen, ist darin gekleidet worden. Viele fragen sich, was denn das Hochzeitsgewand ist. Hier habt ihr's. Die göttliche Gerechtigkeit, je nach Übersetzung, Rechttaten der Heiligen oder Gerechtigkeit Gottes. Aber hier haben wir's. Die weiß gekleidete Schar wurde vom Geist Gottes von der Sünde des Unglaubens überführt, von der Gerechtigkeit überzeugt und vom Gericht. Und worin besteht das Gericht? Wollen wir es eben nachlesen? Im Johannesevangelium, im 16. Kapitel, hier steht es ja, über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Amen. 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 Es gibt gläubige Menschen, die immer davon sprechen, dass sie sich mit dem Teufel auseinandersetzen wollen oder müssen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich gehöre zu denen, die glauben, dass Jesus Christus, der Same des Weibes, gekommen ist und der Schlange den Kopf zertreten hat. Ich gehöre zu denen, wie Bruder Branham es gestern sagte, preis sei Gott dafür. Er sagte, die eherne Schlange repräsentiert die gerichtete Sünde. Merkt ihr, wie tief der Geist Gottes da gegangen ist? Gott hat uns die Augen darüber geöffnet, auch über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist und dass Jesus Christus als Sohn Gottes, als Sieger von Golgatha hervorgegangen ist. Das sind Dinge, die uns im tiefsten Inneren bewegen und berühren. Ich gehöre auch nicht zu denen, die hier von vorne etwas berichtigen möchten, aber ich gehöre zu denen, die die Heilige Schrift möglichst im Zusammenhang lesen, um zu wissen, wer angesprochen worden ist. Man muss beim Lesen der Heiligen Schrift immer darauf achten, wer adressiert wurde. Das ist absolut wichtig. Wer die Heilige Schrift liest, ohne sich dessen bewusst zu sein, zu wem der Herr da spricht, er wird den Kopf manchmal in beide Hände nehmen und verzweifeln und die Hoffnung verlieren. Wer aber weiß, zu wem der Herr was gesagt hat, oder auch Johannes zum Beispiel, dann ist uns geholfen. Es gab nämlich solche, die der Herr zu sich gerufen hat, mit den Worten, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und dann könnt ihr Matthäus 23 lesen, wie er da den Schriftgelehrten wirklich vom Nacken bis an die Hacken gibt und sagt, wehe euch, ihr Heuchler. Und dann kommt das ganze Register eins nach dem anderen. Und als er sich der Volksmenge zuwandte, da jammerte ihn das Volk. Unterscheiden wir beim Lesen der Heiligen Schrift, worum es geht, wer angesprochen wurde. Ich lese es euch vor. Denn auch darüber hat der Herr selbst Zeugnis abgelegt in Lukas Kapitel 7. Hier hat unser geliebter Herr von dem Dienste Johannes des Täufers Zeugnis abgelegt und hat ganz klar gemacht, was da geschehen war. Ich lese aus Lukas 7 von Vers 26. Aber wozu seid ihr hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, mehr noch als einen Propheten, dieser ist es, über den geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Höret jetzt gut zu. Ja, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen gibt es keinen größeren als Johannes, aber der kleinste im Reiche Gottes ist größer als er. Und im nächsten Vers lesen wir die Erklärung dessen, was wir bereits gehört haben. Vers 29 und den 30. Vers, den könnt ihr euch fett unterstreichen. Und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Habt ihr gemerkt, worum es hier geht? Da waren zwei verschiedene Gruppen und ich lese es euch vor, damit ihr es ein für alle Mal wisst. Nochmal danke ich Gott für dieses Bibelbuch. Dank sei Gott für die Heilige Schrift. Dank sei Gott, dass er zu uns redet durch sein Wort. Ich bin der Überzeugung, Gott will am Anfang dieses Jahres richtig anfangen mit uns. Er will uns durch seinen Geist zur Buße leiten und will, dass wir rechtschaffene Früchte der Buße tun. Nicht nur tun, als hätten wir Buße getan, sondern rechtschaffene Früchte der Buße folgen lassen. Lesen wir hier im Lukas-Evangelium im 3. Kapitel, das hatte ich wohl schon angedeutet, denn hier steht es ja auch von Vers 2, aber ich lese von Vers 10. Da fragte ihn die Volksmenge, was sollen wir denn tun? Er gab ihnen zur Antwort, wer zwei Röcke hat, der gebe einen dem, der keinen hat und so weiter. Ihr kennt ja die Stelle. Alle, die Zöllner, die Sünder, die Dirnen und wer sie alle waren, das gemeine Volk kam und alle fragten, was sie tun sollen. Das Gleiche war am Pfingsttage. Die Frage war, was müssen wir tun? Was sollen wir tun? Wer nicht gefragt hat, wer war das denn? Das waren die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die hatten keine Frage. Die standen über allem. Die wurden gar nicht angesprochen. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir hierher kommen, nicht um Kritik zu üben, sondern uns dem Worte Gottes zu unterstellen. Und dass jeder Einzelne, der eine Predigt, eine biblische Verkündigung hört, soll sich fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Ihr könnt's mir abnehmen, wenn ihr so viel Vertrauen und Glauben habt. Ich sage diesen Satz manchmal an einem Tage mehrere Male. Sage, Herr, zeige mir, was ich tun soll. Lass mich die Entscheidungen treffen, die du für mich getroffen hast. Das ist nicht nur eine einmalige Sache im Leben eines Menschen, der den Weg mit Gott beginnt. Das geht mit uns durch unser ganzes Leben lang. Darf ich euch fragen, wann unser Heiland gesagt hat, nicht mein, sondern dein Wille geschehe? War es, als er die 5000 speist oder die 7000 oder hier oder da war? Wann war es? In Gethsemane, auf dem Wege nach Golgatha, auf dem Wege des Sterbens, des Todes. Wann wirst du sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn du bereit bist, mit ihm zu sterben und mit ihm zu leben. Auch da müssen wir sehen, wo was gesagt wurde und in welchem Zusammenhang. Der bittere Kelch wurde ihm gereicht. Und er sagte, Herr oder Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann sagt er, nein, gerade deshalb bin ich in diese Stunde hineingekommen. Auch wir würden manchmal sagen, Vater, lass doch diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und wenn wir dann stille werden, dann spricht's in uns, Gott hat uns ja gerade in diese Stunde hineingeführt, dass unser Weg endet, unser Wille aufhört und der Wille Gottes geschieht und wir den Weg Gottes beschreiten können. Alles auf seinem Platz zu seiner Zeit. Wie steht's mit dir, mit uns allen? Hast du es schon von Herzen sagen können? O Gott, ich möchte deinen Willen tun. Amen. Wisst ihr, dass das A und O ist? Denn was steht im Samuel geschrieben? Ungehorsam ist wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille ist wie Götzendienst. Da mag jemand sagen, Götzendienst, ich Götzendienst. Ich bin doch nicht unter den Heiden. Der Götzendienst hier kann schlimmer sein als der dort. Jeder Eigenwille, jeder Starrsinn des Herzens, jeder eigene Weg und alles, was wir selber machen, ist Gott ein Gräuel. Wir müssen ein Teil dessen werden, was Gott jetzt tut. Und er hat uns am Anfang dieses Jahres eine solche Predigt hören lassen. Und fragen wir uns nicht, warum sie wie ein Gewitter über uns hereinbrechen musste. Wisst ihr nicht, dass ein gutes Gewitter die Luft reinigt? Das ist einfach notwendig. Und ich hoffe, dass wir auch da die Zusammenhänge sehen. Der Geist Gottes leitet zur Buße, zur Reue, zur Umkehr. Der Geist Gottes überführt von der Sünde, dass wir nicht an ihn geglaubt haben, wie die Schrift sagt. Derselbe Geist Gottes überführt dann weiter davon, dass uns die Gerechtigkeit Gottes wiedergegeben wurde. Und dann sage ich euch, was geschieht. Im Groben kann ich euch eine Bekehrung schildern. Erst kommt der Geist Gottes über den Menschen, überführt ihn von seiner Schlechtigkeit, Verderbtheit und was alles da ist, dass du Ekel vor dir selber bekommst. Wenn ich hier die Worte über meine Lippen bringe, die ich mir als Titel schon manchmal in der Stunde der Selbstprüfung und der Buße gegeben habe, dann würdet ihr alle rausgehen. Aber ein Mensch, der in die Gegenwart Gottes kommt, mit dem ist aus. Mit ihm ist aus, er kann nicht mehr. Was hat der Prophet Jesaja gesagt, als er im Heiligtum Gottes war? Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volke mit unreinen Lippen. Es war um ihn geschehen. O Gott, stell uns in deine Gegenwart, dass wir sehen, wer wir sind, um zu sehen, wer du bist und was du aus uns gemacht hast. Das Zweite, wenn wir diesen ersten Prozess durchmachen und um es biblisch wieder auf ein Fundament zu stellen, lese ich euch Römer 7 vor, meint nicht, dass die Knechte Gottes als Eisheilige über diese Erde gegangen sind, als schwebten sie über allen Dingen. Paulus hat in Römer 7 ein Geständnis abgelegt, dass jeder Mensch, der gläubig wird, ablegen muss. Daran führt kein Weg vorbei. Vielleicht soll ich es hier lesen, damit ihr wisst, dass das Gewitter nicht vom Podium aus kommt, sondern von Gott aus durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist gewirkt wurde. Römer Kapitel 7. Ihr könnt ja viel lesen. Ich lese von Vers 16. Ja, vielleicht doch schon Vers 15. Ja, mein ganzes Tun ist mir unbegreiflich. Wer von euch hat das schon mal gesagt? Wer von euch hat das schon mal gesagt? Es sind recht wenige Amen. Aber heute werden wir es alle noch sagen. Wenn der Geist Gottes über einen Menschen kommt, dann wirst du ausgezogen. Dann ist nichts mehr nachgezogen und nachgeschminkt. Dann bist du so, wie du bist, vor dem Herrn. Und nicht auf der Bühne, sondern im Publikum. Hier lesen wir, ja, mein ganzes Tun ist mir unbegreiflich, denn ich vollbringe nicht das, was ich will, sondern tue das, was ich hasse. Wer kann das denn schon mal sagen, dass es euch schon mal so ergangen ist? Muss ja nicht immer und jeden Tag sein, aber gewiss ist das unser aller Zeugnis. Vers 16. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so erkenne ich durch die innere Zustimmung zum Gesetz an, dass dieses gut sei. Wir könnten hier in viel und tiefe Dinge eingehen. Gott hat in seiner Allwissenheit den Menschen, der gefallen war, ja fangen müssen, ihn überführen müssen. Und hat das Gesetz gegeben, um ihm zu zeigen, worin seine Übertretungen liegen. Und deshalb schreibt Paulus hier, was ich tun will. Moment, Vers 16 noch einmal. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so erkenne ich durch die innere Zustimmung zum Gesetz an, dass dieses gut sei. Jetzt aber bin ich nicht mehr ich, der, welcher es vollbringt, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß ja in mir, das heißt in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Denn der gute Wille ist bei mir vorhanden, dagegen das Vollbringen des Guten nicht. Wer von euch war schon mal so ehrlich, wie das hier in der Heiligen Bibel gesagt wird? Das ist so. Gottes Wort ist in allen Stücken wahr. Weiter lesen wir. denn ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern vollbringe das Böse, das ich nicht tun will. Ein Mann Gottes, ein Apostel, ein Mann, der in den dritten Himmel entzückt war, der Worte hörte, die er nicht aussprechen konnte. Ein Mann, der sagen konnte, das Geheimnis, das den Menschenkindern von Anbeginn verborgen geblieben war, ist jetzt seinen heiligen Knechten und Aposteln offenbar geworden. Hier schüttet er sein Herz aus. Und ich sage euch, warum die Vielfältigkeit des Neuen Testaments besteht. Damit jeder Einzelne und die Gemeinde und jede Situation, in die wir kommen könnten, beschrieben wurde, damit wir aus der Heiligen Schrift die göttliche Antwort bekommen. Amen. Deshalb sind all die Dinge geschehen. Ich lese weiter. Vers 20. Gott helfe uns. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so bin nicht mehr ich es, der es vollbringt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde somit bei mir, der ich das Gute tun will, das Gesetz vor, dass bei mir das Böse zustande kommt. Denn nach meinem inneren Menschen stimme ich dem göttlichen Gesetz freudig zu. Weiter steht in Vers 23, nehme aber in meinen Gliedern ein anderes Gesetz wahr, das dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern wirkt. Und dann kommt der große Schrei. Hier schildert Paulus nicht seinen damaligen Zustand. Er fasst alles zusammen, was mit einer biblischen Bekehrung zusammengehört. Und dann ruft er aus, oh, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem Todesleibe erlösen? Hat er nichts von Erlösung gewusst? Oh ja, aber er schildert hier deinen und meinen Werdegang, deine und meine Situation, deinen und meinen Kampf. Wie vielen ist es so ergangen, dass sie sich manchmal nicht nur vor Gott, auch vor Menschen geschämt haben und froh waren, dass es keiner gesehen und gehört hat. Und was sagen wir dann? Die Worte will ich hier nicht aussprechen. Bleiben wir bei dem verzweifelten Ruf, oh, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem Todesleibe erlösen? Hat er damit das Ende machen wollen? Nein, das ist nicht das Ende. Das ist das Ende der Reue, der Buße, der inneren Umkehr. Alles wird auf den Kopf gestellt. Und du schreist, oh, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus dem Leibe dieses Todes? Ihr wisst ja, wie Bruder Brenhim den Leib nennt. Ein Pesthaus. Ein Ding, das weit nach Meilen stinkt. Oh, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem Todesleibe erlösen? Teures Herz, wenn du bis hierher zugehört hast, dann höre auch noch, was jetzt geschrieben steht. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist geschehen. Er hat beschrieben, innerlich durch den Geist Gottes, den ganzen Werdegang einer echten Bekehrung geschildert. Bis dahin, ich unglücklicher Mensch, ich bin unter die Sünde verkauft, bin dahin vergebens. All mein Bemühen ist gestrandet, ich kann nicht mehr. Und dann kommt der Ruf, Dank sei Gott, es ist geschehen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja! Preis sei dem lebendigen Gott. Ich weiß, dass Gott den Hammer runterfahren lassen kann. Aber dann, wenn die Wunden geschlagen wurden, dann kommt die Salbe über die Wunden und er heilt auch wieder, so steht's geschrieben. Du zerschlägst und heilst wieder. Aber heilen können nur die, die zerschlagenen Herzens geworden sind. Denn da wohnt Gott im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Herzens und gebeugten Geistes sind. Wenn ihr jemanden auf Stelzen dahingehen seht, den könnt ihr vergessen. Ein begnadigter Mensch wird wissen, wer ihn begnadigt hat. Ich muss zum Schluss kommen, weil mir auch die irdische Kraft nicht ohne Ende zur Verfügung steht, obwohl mit Gottes Hilfe schon. Lasst mich jetzt das nächste Kapitel aufschlagen. Das eine Kapitel, das haben wir jetzt alle mitgemacht. Ich zittere am ganzen Leibe. Das haben wir alle mitgemacht. Und wer noch nicht erfasst wurde, der bitte Gott, dass er erfasst werde. Das Evangelium dringt in unsere Seele. Und wir fragen, was muss ich tun? Der Zustand des Menschen, wie Gott ihn sieht und wie er tatsächlich ist, den haben wir hier in Römer 7 ausgiebig beschrieben. Bis zu dem Punkt, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Ich möchte das Gute von Herzen tun, stimme Gott und seinem Worte zu und merke immer wieder, ich komme zu kurz und komme zu kurz und komme zu kurz. Und da gibt es manche, die dann fast aufgeben möchten. Ich aus Kapitel 8 lese, lasst mich euch das Wort zitieren aus dem ersten Johannesbrief. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Kein Mensch, der begnadigt wurde, braucht zu verzagen. Keiner, der seine Hoffnung auf Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, gesetzt hat, braucht zu verzagen. Und keiner, der gefallen ist, braucht liegen zu bleiben. Erhebe dich im Namen des Herrn und gehe vorwärts mit deinem Gott. Römer Kapitel 8. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. So gibt es also jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Halleluja! Durch all die Verzweiflung, die Gewissensnot, durch den inneren Kampf und dann zum Siege gelangt in Christus. keine Verdammnis mehr. Denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus, Jesus, hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Preis sei Gott. Wenn das nicht Evangelium ist, dann weiß ich nicht, was Evangelium ist. Und wenn wir Gott je erleben konnten, dann ist es heute. Heute. Was haben wir gestern oder vorgestern gesagt? Es gibt Zeiten, da ist die Zeit nahe und rückt immer näher. Und plötzlich ist die Zeit nicht nur nahe, plötzlich ist sie da. Die Stunde Gottes ist da, dass wir alle durch eine biblische Bekehrung hindurchgehen, bis wir Gott nach urchristlichem Muster erlebt haben. Und keiner mehr den anderen fragen braucht, meinst du wohl, dass ich bekehrt bin? Das gibt's tatsächlich. Wer noch fragen muss, ob er bekehrt ist, der ist wahrscheinlich nicht bekehrt. Wer noch fragen muss, ob er wiedergeboren ist, ist wahrscheinlich nicht wiedergeboren. Ich sage das mit Absicht nicht laut. Solche eindringlichen Ermahnungen sind am besten angebracht, wenn sie in Liebe, aber im Ernst gesagt werden. Möge Gott an diesem ersten Tage des Jahres 88 eine biblische Grundlage in deinem und meinem Leben legen. Eine biblische Reue und Buße, eine Bekehrung, eine Wiedergeburt bis hin zur Taufe im Heiligen Geist schenken, wo nicht mehr wir nachhelfen brauchen, sondern wo das Brausen vom Himmel kommt und der Herr sich unter den Seinen offenbart. Johannes hat die Leute zurückgeschickt, die gar nicht bereit waren, Buße zu tun. Er sagt, ihr Schlangen, ihr Ottergezücht, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem kommenden Zorn entrinnen werdet? Tut rechtschaffene Früchte der Buße. Und wie wir es gelesen haben, unser Heiland hat diesen Dienst Johannes des Täufers aufgegriffen und hat ihn dann mit wenigen Sätzen sehr, sehr treffend beschrieben. Ich lese es noch einmal zum Schluss. Lukas 7, Vers 29 und 30. Und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen. Und ihr könnt nachlesen, Johannes hat den Willen Gottes verkündigt. Er hat den Leuten gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er hat nicht nur getauft, er hat das Reich Gottes verkündigt und alles, was dazu gehörte. Und die es annahmen, ließen sich taufen. Und dann steht, wie schon vorher betont, im 30. Vers. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Es war ihnen nicht standesgemäß. Es war nicht nach ihrer Erkenntnis, nicht nach ihrer Belehrung. Sie waren nicht bereit, sich dem Willen Gottes zu unterstellen. Sie hatten den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes nicht erkannt. Im Gegenteil, sie haben alles Mögliche und Unmögliche getan, um der Sache Gottes Schaden zuzufügen. Ihr Lieben, haben wir die Zeit der göttlichen Heimsuchung erkannt, dass alle Dinge jetzt in den rechten Stand gebracht werden müssen. Und dazu gehört auch die biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus, und zwar an denjenigen, die wirklich das Evangelium gehört, die vom Geist Gottes überführt wurden, von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Wenn ihr das nicht begriffen habt, wie die göttliche Rechtfertigung stattgefunden hat, wie könnt ihr sie da haben? Wir müssen diese Dinge wissen und erleben. Nicht nur wissen, wir müssen sie erleben. Und möge der allmächtige Gott, der mich und ich meine uns alle heute so gnädig überrascht und heimgesucht hat, möge er uns segnen. Möge er Gnade schenken, dass sein Wort, das wir gehört haben, an uns allen das ausrichte, wozu er es gesandt hat. Und ich gebe euch allen den einen Rat: Lasst jedes Gerede untereinander, nur das Notwendigste, nun nicht mit zugenähtem Munde, das meine ich nicht. Nicht, dass jemand in die andere Richtung schaut, wenn er jemanden sieht, das meine ich auch nicht. Aber ich meine Gespräche, die nicht nötig sind, wollen wir unterlassen, damit der Geist Gottes nachwirken kann. Ihr wisst, wenn man eine Medizin zu sich nimmt, das dauert manchmal so 2-3 Stunden und dann kommt die Wirkung. Ich glaube, die Wirkung der Offenbarung, die wir heute hier so gesehen, gehört und mitgeteilt bekommen haben, werden wir alle spüren. Ich bin Gott von Herzen dankbar. Ihr auch? Seid ihr Gott wirklich dankbar? Amen. Amen. Ist kein Widerstand in euch? Amen. Möchtet ihr alle Gott erleben? Amen. 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 Lasst uns aufstehen. Wer schämt sich nicht, zu sagen, was Paulus in Römer 7 alles so gesagt hat? Sagt einmal Amen. So sind wir in den Augen Gottes. Er hat unseren Zustand recht beurteilt. Aber er spricht durch den Propheten Jesaja: Wenn eure Sünden blutrot wären, sollen sie schneeweiß werden. Möge der Geist Gottes jetzt überführen von der Sünde, vom Unglauben und dann von der Gerechtigkeit, die Gott uns gab. Und auch darüber, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wer glaubt, dass wir durch die Gnade Gottes aus Römer 7 in Römer 8 versetzt werden können und worden sind? Amen. Amen. Wer ist bereit, von Herzen zu sagen: Dein Wille geschehe? Amen. Von Herzen: Dein Wille geschehe. Wer will von Herzen sagen: Dein Reich komme? Amen. Himmlischer Vater, du siehst uns alle. Wirke du weiter durch dein Wort, und durch deinen Geist an deiner bluterkauften Schar. Geliebter Herr, ich bitte für alle und ich stelle mich jetzt auf dein Wort aus Johannes 17. Ich bitte nicht nur für euch, sondern auch für alle, die durch euer Wort zum Glauben an mich kommen werden. Du hast für alle gebetet, auch für uns, für mich, für alle, die je gläubig werden würden, hast du gebeten. Treuer Herr, wir danken dir dafür. Du hast uns, unglückselige Menschen, in denen nichts Gutes ist, die dem Tode und dem Verderben preisgegeben waren. Unser hast du dich angenommen, hast uns den Spiegel deines Wortes vor Augen gehalten und wir haben uns erkannt. Das Gift der Schlange hatte in uns die Wirkung vollzogen. Aber du hast der Schlange den Kopf zertreten. Und wie Mose die Schlange erhöht hat und alle, die sie anschauten, lebten, so bist du als Lamm Gottes am Kreuz erhöht worden. Wir schauen auf zu dir, der du der Schlange den Kopf zertreten und das Gift der Sünde, den Stachel des Todes herausgezogen hast. Du hast den Fürst dieser Welt gerichtet. Du sagtest, ich habe den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabstürzen gesehen. Halleluja! Oh mein Gott, Dank sei dir für den Sieg von Golgatha. Satan ist gestürzt, die Hölle überwunden, der Tod besiegt, die Sünde vergeben. Halleluja! Herr, du hast neues Leben ans Licht gebracht. Durch die Auferstehung aus den Toten. O Gott, was hast du uns heute Gutes getan? Halleluja! 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 Preis sei Gott! Preis sei Gott! Du hast uns heute viel Gutes getan. Du hast uns gezeigt, dass wir mitgekreuzigt sein müssen. Du hast uns als schuldig erklärt und dann freigesprochen. O Gott, nur wer sich als schuldig erklärt, weiß und rechtmäßig verurteilt, kann begnadigt werden. Nur wer sich als verloren erkennt, kann gerettet werden. Herr, lass die ursprüngliche Verkündigung zurückkehren in die Gemeinde. Mein Gott, ich bitte dich, rüste Brüder aus als Evangelisten mit Feuer und Geist. O Heiland, dir sei Preis und Ehre. Herr, lass uns vergessen, was die Welt darüber sagt oder denkt. Wir stehen vor dir und die einzige Frage, die wir haben, lautet: Wie stehe ich vor dir? Treuer Gott, neige dich herab, wende uns dein Angesicht zu, segne, Herr, dein Erbe. Halleluja.
Oh Gott, oh Gott, erhebet alle eure Stimmen und danket dem lebendigen Gott. Halleluja, Halleluja. Die Freiheit, den Gebunden, die Freiheit zu verkündigen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Ich hatte mich schon zur Seite gestellt und plötzlich kam ein Wort des Herrn zu mir und ich möchte die Schriftstellen im Glauben lesen, im Vertrauen darauf, dass Gott uns ein Jahr der gnädigen Heimsuchung schenkt, Amen, wie wir es noch nicht gesehen und nicht erlebt haben. Ihr alle wisst aus dem Alten Testament von dem Halljahr, wenn 49 Jahre vorbei waren, 7 mal 7, dann kam das 50. Jahr und das war ein Halljahr. Unser Herr hat dieses Wort gelesen in Lukas 4, aber ich lese es zuerst aus Jesaja 61. Und ich bitte euch alle darum, stellt euch darauf ein, zu erleben, was hier vorausgesagt und verheißen worden ist. Amen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden die frohe Botschaft zu bringen. Haben wir es gehört?
Amen.
Er hat mich ja gesandt, um die, welche zerbrochenen Herzen sind, zu verbinden. Amen. Den Gefangenen die Freilassung anzukündigen.
Amen.
Und den Gebundenen die Entfesselung.
Amen.
Und jetzt kommt's. Ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen.
Amen.
Ich lese euch diese Stelle, die mein Herr gelesen hat, aus dem Neuen Testament vor. Lukas, Kapitel 4, von Vers 17. Da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch oder die Rolle aufschlug, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkündigen, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Danach steht, nachdem er das gelesen hatte, schlug er das Buch zu. Mehr brauchen wir heute nicht zu lesen. Wollen wir von Herzen glauben, dass dieses Jahr so ein Halljahr ist. Ein Halljahr, in dem alle frei ausgehen können. Jede Bindung, jede Versklavung, alles, was nur da sein mag, dass wir im Glauben dieses Jahr ausrufen können und es erleben
dass die Gebundenen frei werden, die Gefesselten gelöst werden. Könnt ihr es glauben? Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich sage, er hat das Buch an der richtigen Stelle aufgeschlagen. Amen. Amen. Und er hat auch am richtigen Wort aufgehört. Nur vom Tag oder vom Jahr des Heils gesprochen, nicht von dem Tag der Rache. Das ist unser Herr und unser Gott. Er ist treu. Ich weiß, heute geschieht Großes in unserer Mitte. Heute geschieht Großes in unseren Herzen. Wir werden nicht mehr dieselben sein nach diesem Tage. Gott hat es so geschenkt. Ihm sei der Dank dafür. Halleluja. Preis sei Gott.